willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Samstag, der 2. März, Shabbat Shalom, und es gibt eine neue Folge zum Thema Israel. Ich gebe nochmal einen kurzen Rückblick über die vergangenen Folgen, für die das vielleicht zum ersten Mal hören. Aber hört euch das bitte auch noch an, wenn ihr das noch nicht gehört habt, weil die Folgen bauen aufeinander auf und dieses Thema ist so groß und weit gefächert, sage ich immer so, dass man das nicht in einer Folge abhandeln kann. Weil das Thema Israel oder Israel ist über 1200 Mal in der Bibel erwähnt. Und auch über 260 Mal ist in der Bibel erwähnt, dass Gott der Gott Israels ist. Die vergangenen Folgen haben wir uns angeschaut, dass Gott nicht nur der Gott Israels ist oder nicht nur der Gott Israels war sozusagen, sondern er ist immer noch der Gott Israels. Er hat Israel nicht verworfen, er wird auch Israel nicht verwerfen. Er hat dem Propheten Jeremia gesagt und versprochen, dass solange Tag und Nacht besteht, solange diese Ordnung bestehen, solange wird sein Volk Israel auch vor ihm bestehen. Das heißt, er bricht seinen Bund nicht, den er mit Israel geschlossen hat, denn der ist nämlich ewig. Und wir haben auch gesehen, dass woher kommt eigentlich der Name Israel? Ja, Jakob hieß vorher, oder Israel hieß vorher Jakob. Gott hat ihm den Namen gegeben. Das finden wir im ersten Buch Mose. Und Jakob ist das Enkelkind gewesen von Abraham. Ja, und Abraham, Gott hatte Abraham das Land Kanaan versprochen und einen Bund geschlossen mit ihm und hat gesagt, dir und deinen Nachkommen will ich auf ewig das Land geben. Das haben wir uns alles angeguckt. Und wir haben auch gesehen, Abraham hatte mehrere Nachkommen. Ishmael oder Ismael, der Vater der Muslime ist oder der Vater, der auch als Vater der Muslime gesehen wird und Vater der Araber. Und Isaak. Und Gott hatte den Bund mit Isaak geschlossen. Ja, er hat gesagt, dir will ich das Land geben, was ich Abraham versprochen habe. Und er hat es dann nochmal erneuert bei Jakob, den er dann später Israel genannt hat. Das heißt, das Land aus Sicht der Bibel gehört dem Volk Israel. Gott hat auch in der Bibel ganz klar die Grenzen festgelegt, bevor sie ins verheißene Land gezogen sind oder gekommen sind. Als sie aus Ägypten ausgezogen waren, mit Josua zusammen und Mose. Und Mose, wir wissen, Mose konnte nicht ins verheißene Land. Und bevor Josua dann mit dem Volk über den Jordan ist, hat Gott nochmal gesagt, das sind die Grenzen des Landes. Und es sollte vom Mittelmeer bis zum Euphrat reichen. Ja, vom Libanon bis zum Bach Ägyptens. Oder bis zur Grenze zu Ägypten. Das heißt, viel größer als Israel heute ist. Okay, könnte man sagen, ja, das ist alles Vergangenheit, aber wir wollen noch in die Zukunft schauen und da finden wir im Buch Hesekiel, wo es um die, man könnte sagen, Wiederherstellung von Jerusalem geht, wo es um den neuen Tempel geht, wo es um die Wiederkunft Jesu geht, könnte man auch sagen, da finden wir auch im letzten Kapitel oder in den letzten beiden Kapiteln ganz klare Aussagen dazu, wie die Grenzen des Landes sein werden von Israel, wenn Jesus wiedergekommen ist, wenn der Messias da ist. Und das wird Teile des heutigen Libanons umfassen, Teile des heutigen Syriens, Teile des heutigen Jordaniens und natürlich auch den Gazastreifen. So könnte man jetzt auch sagen, ja, das ist alles in der Bibel, das ist alles auf die Zukunft hinausgerichtet. Wer weiß, ob ich das zu meinen Lebzeiten noch erlebe. Aber was wir uns in den letzten beiden Folgen angeschaut haben, ist, dass es ganz klare Hinweise darauf gibt, dass die Berge Israels, ja, weil Israel sehr bergig ist, besonders auch das Westjordanland, dass das in die Hände, zumindest für eine Zeit, in die Hände der Feinde Israels fallen wird. Und das wird passieren, wenn der Antichrist in Israel einfällt. Und auch Jerusalem belagert wird und die Hälfte von Jerusalem, weil Ost-Jerusalem ist von den Muslimen bewohnt, West-Jerusalem größtenteils von den Juden, die Hälfte der Stadt wird in Gefangenschaft geführt werden. Und dann in dieser Zeit wird Jesus wiederkommen. Okay, das nochmal kurz als Rückblick. Wie gesagt, ihr könnt euch das gerne nochmal anhören, Falls das jetzt für euch keinen Sinn macht, wenn ihr euch die Folgen anhört, dann macht es sehr wohl Sinn. Und jetzt wollen wir uns angucken, warum ist Jerusalem von so zentraler Bedeutung? Warum, man könnte sagen, gibt es so einen Kampf um Jerusalem? Zum einen die Muslime, sie sagen, die Stadt gehört uns. Auch die Palästinenser wollen ganz Jerusalem, nicht nur die Hälfte, ganz Jerusalem als Hauptstadt. Auch Israel hat gesagt, das ist die ungeteilte Hauptstadt von Israel. Warum gibt es einen solchen Kampf um Jerusalem? Und es gibt auch wieder unzählige Bibelstellen zum Thema Jerusalem. Und Jerusalem ist 701 Mal erwähnt in der Bibel. Jerusalem, dafür gibt es aber auch noch Synonyme in der Bibel, beziehungsweise auch wird auch als Salem bezeichnet, das ist viermal erwähnt in der Bibel, oder auch als Zion, beziehungsweise der Berg Zion, das ist dieser Tempelberg, der in Jerusalem ist, das wird auch synonym verwendet, Zion für Jerusalem. Und Zion ist 145 Mal in der Bibel, das heißt über 840 Mal, fast 850 Mal ist das Thema Jerusalem oder Zion, könnte man sagen, in der Bibel erwähnt. Das heißt, es ist wieder, es ist nicht irgendein Randthema, nicht irgendwas, wo man sagt, ist ja nicht so wichtig, nur vielleicht für irgendwelche Freaks, die das interessiert. Nein, es ist eins der zentralen Themen der Bibel. Ja, selbst in der Offenbarung gibt es auch dann noch das himmlische Jerusalem. Okay, aber jetzt wollen wir uns, man könnte sagen, das irdische Jerusalem anschauen. Und da finden wir, wir können uns natürlich nicht hier alle 800 Bibelstellen anschauen, aber nur einige wenige mal rauszupicken, warum der Kampf um Jerusalem so erbittert geführt wird und von so zentraler Bedeutung ist. Weil es ist wieder ein geistiger Kampf. Und wir finden das in Psalm 74. Und da heißt es in Vers 2, Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben, an den Stamm deines Erbteils, den du erlöst hast, an den Berg Zion, auf dem du Wohnung genommen hast. Das heißt, Gottes Wohnung ist auf dem Berg Zion oder man könnte sagen in Jerusalem. Und in Psalm 76 heißt es, Vers 2 und 3, Gott ist in Juda bekannt, sein Name ist groß in Israel. In Salem ist sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Also, das ist genial, ja, seine Wohnung ist in Zion, in Jerusalem. So, und das haben wir auch nochmal, wenn wir uns angucken, als der Tempel eingeweiht wurde, als dann Salomo zum Volk redet und betet. Und das finden wir in der zweiten Chronik in Kapitel 6. Da heißt es, damals sprach Salomo, Jahwe hat gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Ich aber habe ein Haus gebaut als Wohnung für dich und eine Stätte, dass du ewiglich dort bleiben mögest. Und der König wandte sein Angesicht und segnete die ganze Gemeinde Israels. So, und dann, und ich lese nochmal weiter, denn die ganze Gemeinde Israels stand da und er sprach, gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, der zu meinem Vater David durch seinen Mund geredet und es durch seine Hand erfüllt hat, indem er sagte, seit dem Tag, und das ist jetzt diese Prophetie, die er nochmal wiederholt, die an David gegeben wurde, seit dem Tag, als ich mein Volk aus dem Land Ägypten führte, habe ich unter allen Stämmen Israels niemals eine Stadt erwählt, dass mir dort ein Haus gebaut würde, damit mein Name dort sei. Und ich habe auch keinen Mann erwählt, dass er über mein Volk Israel Fürst sei. Vers 6. Aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name dort sei. Und David habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel sei. Okay, also hier steht nochmal, aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name dort sei. Okay, also wir halten nochmal fest, Gottes Wohnung und Gottes Name ist in Jerusalem. Warum? Weil er es so gewollt hat, weil er es erwählt hat. So, nicht die Juden haben selber gesagt, ja, okay, das soll so sein. Nein, Gott hatte das gesagt. Ja, selbst David, er wollte ja das Haus bauen. Gott hat gesagt, du sollst es nicht bauen, dein Sohn soll es aber bauen. Okay, wisst ihr alles? Ihr kennt die Geschichten oder die Bibel, sage ich mal so. Und jetzt ist es auch, könnte man sagen, klar, warum der Kampf um Jerusalem von so zentraler Bedeutung ist, auch in der geistigen Welt. Weil, wenn es Gott gibt, gibt es auch den Satan. Und wir wissen, dass der Satan immer auf dem Platz sitzen wollte, wo Gott eigentlich seinen Thron hat. Ja, er wollte im Himmel auf Gottes Thron sitzen und dann gab es den Kampf im Himmel und der Satan wurde mit einem Drittel der Engel auf die Erde geworfen. Das heißt, und sein Platz wurde nicht mehr gefunden, heißt es, im Himmel. Das heißt, der Satan hatte keinen Platz mehr, keine Autorität, keinen Weg mehr zurück, um in den Himmel zu kommen. Und auf der Erde, als er auf die Erde geworfen wurde, hatte er auch keine Autorität am Anfang, weil Gott hatte ja die Autorität dem Menschen gegeben. Und das kennt ihr, das ist im ersten Buch Mose, als Gott den Menschen macht. Und da heißt es in Vers 26, 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Okay, das heißt, der Satan kommt jetzt auf die Erde und sieht, auf der Erde hat er auch keine Herrschaft, sondern der Mensch hat die Herrschaft. Und der Mensch sieht auch noch so aus wie sein Erzfeind, wie Gott. Und der Mensch hat sogar ein ganz anderes Level an Beziehung, eine viel bessere Beziehung mit Gott, als die Engel es jemals hatten. So, und das ist eigentlich total krass, weil der Satan wusste, wenn er Gott schaden will, dann muss er die Herrschaft über die Erde bekommen. Die Herrschaft über die Erde konnte er aber nur bekommen, indem er sie dem Menschen wegnimmt. Und wie hat er das versucht? Wir wissen, dann kam der Sündenfall, ja, und die Schlange, das ist ja der Teufel, hat Adam und Eva verführt, an der Stimme Gottes und an dem Wort Gottes, könnte man sagen, zu zweifeln und dem Wort des Teufels, also der Lüge, mehr zu glauben als dem Wort Gottes. Und dadurch hat er die Herrschaft, könnte man sagen, über den Menschen bekommen. Und das heißt, es geht immer darum, es geht immer um Herrschaft. Es geht immer darum, dass die Finsternis und der Teufel den Ort einnehmen will oder die Herrschaft von Gott wegnehmen will oder von den Personen, könnte man sagen, denen Gott die Herrschaft gegeben hat. In dem Fall war es der Mensch. Und jetzt über die Jahrtausende hat Gott dann darauf hingewirkt, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und er hat es durch Jesus geschafft, das wissen wir. Er hat es, oder das hat jeder von euch erfahren, wenn ihr den Podcast hört, er hat es durch Jesus geschafft, uns frei zu machen von der Herrschaft der Sünde und die Beziehung zwischen Gott und uns wiederherzustellen. Aber wo hat er das gemacht? In Jerusalem. In Jerusalem wurde Jesus gekreuzigt. So, in Jerusalem hat er das wiederhergestellt. Und genau aus diesem Grund, könnte man sagen, versucht auch der Satan in Jerusalem, genau da, wo Gott gesagt hat, wo meine Wohnung ist, genau da, wo Gott die Beziehung wiederhergestellt hat, diesen Ort einzunehmen. Und genauso wie im Paradies, Zweifel an dem Wort Gottes, könnte man sagen, in die gesamte Welt zu streuen und mit einer Lüge zu ersetzen, um den Mensch von der Beziehung mit Gott abzuhalten, um über den Mensch zu herrschen und dadurch auch über die Erde zu herrschen. Und wie macht er das? Durch, wie gesagt, eine Sache, wodurch er das macht. Das können wir verstehen, wenn wir verstehen, was jetzt auf dem Berg Zion ist, wo eigentlich der Tempel war und der Wohnort Gottes sein sollte. Dort ist nämlich jetzt die Al-Aqsa-Moschee. Und laut muslimischer Überlieferung ist Mohammed von dort in den Himmel gefahren. Und in der Al-Aqsa-Moschee gibt es mehrere Schriftzüge. Und unter anderem steht dort, dass quasi Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Und ich lese das mal vor. Es gibt da im Internet auch mehrere Seiten, wo man das nachlesen kann, welche Schriftzüge es da gibt und welche Koranverse quasi im Inneren von dieser Al-Aqsa-Moschee stehen. Wie gesagt, an dem Ort, wo Gott gesagt hat, dort soll mein Name wohnen. Ja, dort ist jetzt der Name eines fremden Gottes. Nicht, da steht nicht Jahwe innen drin, so, sondern dort steht Allah. Und das ist, wie gesagt, genau, dass der Ort, den Gott für seinen Namen erwählt hat, der soll ersetzt werden durch einen falschen Gott, durch einen, wie soll ich sagen, durch etwas anderes. Und innen drin steht unter anderem, ihr Leute der Schrift, ja, damit sind die Christen gemeint und höchstwahrscheinlich auch die Juden, treibt es in eurer Religion nicht zu weit und sagt gegen Gott nichts aus als die Wahrheit. Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes und sein Wort, das er der Maria entboten hat, und Geist von ihm. Darum glaubt an Gott und seine Gesandten und sagt nicht von Gott, dass er in einem drei sei. Hört auf, das ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott, gepriesen sei er. Er ist darüber erhaben, ein Kind zu haben. Ihm gehört vielmehr alles, was im Himmel und auf der Erde ist, und Gott genügt als Sachwalter. Christus wird es nicht verschmähen, ein Diener Gottes zu sein und auch nicht die Gott nahestehenden Engel. Und wenn einer es verschmäht, Gott zu dienen und hochmütig ist, hat das nichts zu bedeuten. Okay, also das heißt, was dort eigentlich steht, innen drin, an diesem, sage ich mal, Ort, den Gott selbst erwählt hat, den der Gott Israels selbst erwählt hat, ist ein Anti-Evangelium, ist eigentlich das umzukehren, was Gott, sage ich mal, was das Gott gekostet haben muss, dass er, sage ich mal, Fleisch wurde, dass er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat und ihn ans Kreuz gehen lassen hat für uns. Und das soll quasi wie umgekehrt werden. Das soll in Zweifel gezogen werden, das soll nichtig gemacht werden. Und man könnte sagen, durch diese Religion, durch den Islam, auf der gesamten Welt verkündet und verbreitet werden, um eigentlich die Menschen von der wahren Beziehung zu Gott abzuhalten. Um sie abzuhalten von der Möglichkeit Vergebung der Sünden, echte Vergebung der Sünden und neues Leben durch Jesus Christus zu empfangen. Und das finden wir auch im Johannesevangelium, im ersten Johannesbrief. Da heißt es in Kapitel 4, genau das, was hier steht, man könnte sagen, das Anti-Evangelium, da wurden wir nochmal, ich sag mal, warnt uns Johannes davor, oder die Gemeinde, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist in der Welt. Und ich lese noch ein paar Verse weiter. Vers 9, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Das heißt, wenn du aber ablehnst, oder wenn jemand ablehnt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wie kann er dann auch das Erlösungswerk in Anspruch nehmen? Es ist dann nicht möglich. Und es heißt nochmal in dem gleichen Brief, in Kapitel 5, Vers 7, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Okay, also, es ist, ich sag mal, die Proklamation, könnte man sagen, was in dieser Al-Aqsa-Moschee steht, die Proklamation der Lehre des Antichristen, des Anti-Evangeliums, um, wie gesagt, die Menschen von Gott abzuhalten. Ja, und damit sage ich nicht, dass alle Muslime schlecht sind oder alle Muslime böse sind, ja, was manche mir vielleicht unterstellen könnten oder wollen. Dem ist nicht so. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt die Muslime, Gott liebt die Buddhisten, Gott liebt die Atheisten, Gott liebt alle Menschen auf der gesamten Erde. Deswegen heißt es ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das heißt aber nicht, dass jede Glaubensrichtung, jede Lehre, jede Ideologie deswegen okay und richtig und in Ordnung ist und dass wir auch gar nicht sozusagen das ansprechen können oder ansprechen dürfen, dass wir zum Beispiel gar nicht sagen dürfen, okay, jemand, der an Buddha glaubt, kann nicht gerettet werden und ist auf dem falschen Weg. Ja, das ist einfach die Wahrheit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Und wenn an dem Ort, den Gott als mit einem der heiligsten Orte der Erde erklärt hat, selbst, dass er dort wohnt, weil er dort wohnen will, wenn an diesem Ort ein Gebäude steht, wo proklamiert wird, dass das Erlösungswerk Gottes eigentlich nichtig ist, dann ist das ein falsches Evangelium. Dann ist das eine falsche Botschaft, die aus einem falschen Geist ist und nicht vom Heiligen Geist. Okay. Und genau das ist der Islam. Der Islam ist eine dämonische Lehre, um die Menschen von Gott abzuhalten. Und wir werden auch noch Folgen dazu machen, weil wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen, weil in den meisten Gemeinden und Kirchen wird überhaupt nicht darüber geredet. Ja, okay, nach dem Motto, wir fassen alle heißen Eisen nicht an, um ja niemanden auf den Schlips zu treten, um ja immer politisch korrekt zu sein. Und du kannst gegen den Islam sein und trotzdem die Muslime lieben, ja, beziehungsweise die Menschen lieben. Aber genauso könnte man sagen, wie damals im Dritten Reich, Gott hat auch die Nazis geliebt, könnte man sagen. Würden jetzt vielleicht auch einige sagen, wie geht das? Das kann doch gar nicht sein. Gott hat die Menschen geliebt. Gott liebt den Sünder, aber er liebt nicht die Sünde, die er tut und die falsche Lehre oder Ideologie, die dieser Mensch folgt. Das heißt, diese Lehre der Nazis war total dämonisch, war total finster. Ja, darüber stimmt heute so gut wie jeder damit überein und kann das, anerkennen und annehmen. Aber genauso ist es auch mit der Lehre des Islam. Und wir werden uns das auch noch in kommenden Folgen angucken, wenn wir mit der Israel-Reihe fertig sind. Weil es ist total wichtig, dass wir Klarheit haben und dass wir, dass uns das bewusst ist, dass diese Religion aus einem anderen Geist gespeist ist. Okay, kommen wir nochmal zurück, fassen wir nochmal zusammen. Jerusalem ist von zentraler Bedeutung für Gott, ist von zentraler Bedeutung in der geistigen Welt, weil es der Wohnort Gottes ist, könnte man sagen. Gott hat diesen Ort erwählt, auch wenn er vielleicht, könnte man sagen, momentan nicht dort wohnt, außer im Herz von jemandem, der gläubig ist, der Christ ist, der Jesus aufgenommen hat. Ja, aber es ist auch der Wohnort, wo Gott physisch und sichtbar wohnen wird, wenn Jesus wiederkommt, weil er wird in Jerusalem wiederkommen. Okay, und deswegen ist so ein Kampf um Jerusalem, könnte man sagen, und auch um den Berg Zion. Und dieser Kampf wird weitergehen bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Weil es geht, man könnte sagen, darum, wer auf der Erde das Sagen hat, wer auf der Erde herrscht. Ist es Jahwe, ist es der Gott Israel oder ist es der Teufel, ist es die Finsternis? Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Schabbatausklang. Einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Seid gesegnet. Shalom. Amen.